Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer aufregenden Fahrt auf einem Kabelreparaturschiff, zu der uns ein internationaler Star-Autor mitnimmt. Colm McCann, der irische Schriftsteller, hat sich aufs Meer begeben und in die Tiefsee in seinem neuesten Roman Twist. Und klar hat man dabei die jüngsten Nachrichten von den Kabelsabotagebrüchen in der Ostsee im Hinterkopf. Wir haben Colm McCann auch nach dieser Aktualität befragt. Er war auf Lesereise in Deutschland und hat bei uns Station gemacht. Unsere Unterhaltung hören wir gleich. Jetzt der Leser. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Der irische Schriftsteller Colm McCann ist berühmt geworden mit Romanen, die immer eng angelehnt an die Wirklichkeit waren. Entweder ging es über reale historische Persönlichkeiten, wie etwa den Tänzer Rudolf Nureyev, oder über politische Konflikte. In seinem letzten Roman waren ein Israeli und ein Palästinenser die Hauptfiguren. Und jetzt, in seinem neuesten Roman, scheint die Handlung wieder den aktuellsten Nachrichten entnommen. Die Story spielt auf einem Schiff, das zerstörte Tiefseekabel repariert. Twist heißt das Buch und es ist irre spannend, so viel vorab. Hallo, willkommen, welcome in Deutschlandfunk Kultur, Mr. McCann.
So happy to be here.
Zerstörte, sabotierte Kabel auf dem Meeresgrund, gekappte Kommunikation, davon hören wir nun seit geraumer Zeit ständig in den Nachrichten. Sie haben Ihren Roman natürlich lange, lange vorher begonnen zu schreiben. Wie kommt Ihnen das jetzt aber vor, Mr. McCann, so top aktuell zu sein? Schon merkwürdig, oder?
Yeah, well, nobody was talking about the cables 3 or 4 years ago when I began. And, you know, I'm not Nostradamus or anything like that.
Ja, also wirklich vor 3, 4 Jahren hat noch niemand von den Kabeln auf dem Meeresgrund gesprochen. Und nein, ich bin kein Nostradamus oder so. Und Freunde haben mir gesagt, na, die Russen machen für dich jetzt zurzeit eine tolle Werbekampagne, indem sie alle Kabel in der Ostsee zerschneiden. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Nein, man hat schon eine Weile gewusst, dass da mit diesen Kabeln doch eine Menge los ist. Und Kabel, die regieren in gewisser Weise die Welt.
Cables run the world.
Aber wie sind Sie denn ursprünglich auf die Idee gekommen? Ich meine, Ozeankabel sind jetzt nicht unbedingt der heißeste Romanstoff.
No, they certainly are not. But after the pandemic, I was looking to tell a story about healing.
Nun, nach Corona hatte ich plötzlich Lust, eine Geschichte zu schreiben über das Heilen, um uns wieder zusammenzubringen, um etwas zu reparieren. Ich fand, es war nötig. Und dann plötzlich hörte ich in den Nachrichten die Geschichte von so einem kleinen Boot an der Westküste Afrikas, das Kabel reparieren sollte, weil das Internet in Afrika so langsam war.
And I said, what is a boat doing going to fix the Internet? I thought everything went up in the air and everything was in the cloud and it was all heavenly and celestial and then it rained down upon us.
Ich fragte mich, was, ein kleines Boot soll das Internet reparieren? Ja, und ich dachte dann immer, die Informationen, die regnen sozusagen vom Himmel auf uns herab, aber dem ist nicht so. Wirklich 95% des Datenaustauschs findet durch diese Kabel auf dem Meeresgrund statt. Das ist wie so ein Abyss, das erinnert so ein bisschen wie Dantes Inferno.
Or the Hadal Zone, where we think of as, you know, Dante's Hell.
Das ist wirklich ein hübsches Paradox, dass die Cloud nicht im Himmel, sondern eigentlich auf dem Meeresgrund ist. Man lernt ganz viel über die Technik in Ihrem Roman, der Installierung, wo die Kabel verlaufen, welche geologischen Schwierigkeiten es gibt. Mich hat am meisten verblüfft, wie dünn diese Kabelstränge sind, in der Ummantelung gerade mal 4 Zentimeter. Und es ist dann so auffällig wie beängstigend, wie wenig diese dünnen Kabel eigentlich geschützt sind, gerade an den sogenannten Landestationen, wo sie vom Land aus ins Meer gehen. Ist das tatsächlich so, wenn die ganze Weltkommunikation da durchgeht, dass es eigentlich keinen großen Schutz gibt?
It's really so. You know, I went in New York and New Jersey, Long Island, and I went to the landing stations where these cables come in. They do these huge transatlantic journeys, and as you say, they're only the size of a garden hose.
Nein, es ist wirklich so. Und ich war in New York, in New Jersey, da auch auf Long Island. Und bin an die Orte gegangen, wo diese Kabel dann sozusagen ankommen, so eine Art Landestationen. Und ja, Sie haben vollkommen recht, diese Kabel sind so dünn wie ein Gartenschlauch. Und die kommen dann sozusagen an Land an, aber das sind so kleine Bungalows, die noch nicht mal ein Fenster haben. Ja, und da liegen sie dann so unter einer Plane und ich hätte mir wirklich da ganz leicht Zugriff verschaffen können mit ganz leichtem Werkzeug und hätte diese Kabel dann einfach auch hochheben oder sogar zerstören können mit all diesen wichtigen kostbaren Informationen, manchmal aber auch all diesen schrecklichen Dingen, die da transportiert werden. Und man kann diese Kabel auch im Meer zerstören oder zerschneiden. Und dann dauert es wirklich Monate, bis man das wieder repariert hat.
It can take months and months for a repair to be initiated.
Eine Stelle habe ich mir extra rausgeschrieben. Da sagt der Missionschef Conway, auf den wir auch gleich noch näher kommen, 400 Kabel sind im Betrieb. Nicht einmal 50 Schiffe, die Sie reparieren können weltweit. Rechnen Sie sich das selbst aus. Lassen Sie ein paar strategisch wichtige Kabel ausfallen und wir sind so richtig am Arsch. Das sagen vermutlich alle Experten. Das macht einem schon Angst, nicht?
All experts say that. Okay, look, I'm a Luddite. I don't even know how to handle my phone all that well.
Ja, also alle Experten sagen das. Also ich beispielsweise bin jemand, der keine technische Leuchte ist. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie mein Smartphone funktioniert. Aber natürlich habe ich so innerhalb der letzten 3-4 Jahre mir gesagt, wenn ich jetzt mir einfach so ein Dutzend Männer und Frauen nehme und einfach mit einem kleinen Boot einfach nur an strategische Orte fahre, wo diese Kabel zusammenkommen, dann könnte ich das ganze Internet zum Absturz bringen. Also diese Kabel, die tauchen dann kurz vor der Erdoberfläche auf, zum Beispiel in Alexandria. Da kommen die aus Europa an oder aus Nordafrika. Also es gibt so ein paar ganz strategische Orte, ganz in der Nähe von Großstädten am Meeresgrund, die Kabel da zusammenkommen. Und es wäre relativ leicht, da wirklich sehr viel zu zerstören. Da braucht man auch kein ganz großes technisches Know-how. Und wenn dann Leute doch technikaffiner sind, ja dann, ich weiß nicht, ob ich das hier so explizit sagen darf, aber dann sind wir am Arsch.
We are well and truly, can I say it? We are fucked, yeah.
Sie verpacken nun dieses Thema in eine echt packende Handlung. Ein Schriftsteller in der Krise, alkoholkrank, er geht auf die 50 zu, seine Karriere abwärts. Er soll für eine Zeitschrift einen Artikel über eine solche Kabelreparatur schreiben. Er fliegt nach Südafrika, wo das entsprechende Schiff liegt. Und dort trifft er auf diesen Missionschef Conway. Das ist eine ganz rätselhafte Figur, so ein Macher, ein Praktiker auf der einen Seite, aber auch von irgendwelchen Dämonen verfolgt. Er ist zusammen mit einer Afrikanerin, einer atemberaubenden Schönheit, eine angehende Schauspielerin und Umweltaktivistin. Sie wird auch noch eine Rolle spielen. Und der Schriftsteller, ja, er wird hineingezogen in allerlei Kräftefelder. Ich habe mich gefragt, wie Sie sich gerade diesen Charakter, diesen Conway ausgedacht haben. Was hatten Sie mit ihm im Sinn?
So the last book I wrote was A Paragon, which was a very difficult book in terms of its structure.
Ja, also mein letztes Buch, A Paragon, das war ja von der Struktur und von der Form her ganz anders. Da ging es ja um Israel und Palästina. Wir wissen ja alle, was das für ein schwieriges Thema ist. Und auch dafür muss man dann eine Form finden. Und nun wollte ich mir hier für mein neues Buch eine viel einfache Geschichte ausdenken. Die sollte auch viel einfacher geschrieben sein, einfacher zu verstehen sein. Es sollte linear erzählt werden, mehr oder weniger chronologisch, mit einem Erzähler wie im Great Gatsby. Es sollte in gewisser Weise vielleicht auch an Konrads Herz der Finsternis erinnern. Aber wie das so ist, Einfachheit ist die eine Sache, aber manchmal macht man es sich dann eben doch nicht einfach. Und am Anfang dachte ich, es geht um Heilen, es geht um Reparieren, aber dann ging es letztendlich nicht nur darum, es ging um Reparatur und um Sabotage, es ging um das Erschaffen und das Zerstören. Und dann merkt man irgendwann als Autor, dass die Romanfiguren ihr Eigenleben haben und sie haben dich als Autor dann plötzlich in der Hand und führen dich teilweise auch auf ganz andere Wege.
Sometimes your characters, they own you and they run away with you.
Hier in der Lesart sind wir im Gespräch mit dem irischen Autor Colm McCann über seinen neuen Roman Twist. Von der Hauptfigur, dem Missionschef Conway auf dem Kabelreparaturschiff, haben wir schon gehört. Alles, was dann passiert, viel Tragisches, wird in der Rückschau geschildert vom Erzähler, der eben vor allem von diesem rätselhaften Conway fasziniert ist. Und beim Lesen fühlt man sich im Fortlauf eben immer mehr erinnert an diese große literarische Figur, das Vorbild an Marlowe, den Helden von Joseph Conrad in seiner Novelle Herz der Finsternis. Vor allem auch durch das afrikanische Setting bei Colm McCann natürlich, das Conways Schiff auslaufen muss, weil der Kabelbruch nämlich von einer Überschwemmung im Kongo herrührt. Das ist doch bestimmt kein Zufall gewesen, oder?
What I suppose I'm trying to suggest, but not absolutely say, because it's up to the reader. The reader is much more intelligent than me.
Ja, ich versuche das vielleicht so ein bisschen zu suggerieren, aber ich möchte es eben nicht so direkt aussprechen. Das soll dann schon auch der Leser entscheiden. Der Leser ist immer intelligenter, aber mir ging es schon auch darum, eine Geschichte über Neokolonialismus zu erzählen, weil es geht letztendlich darum, wem gehören die Informationen? Und diese Informationen gehören großen Konzernen wie Google, wie Meta, wie Microsoft. Die sind die Besitzer von diesen Kabeln, die die Informationen transportieren.
So in many ways, taking an old colonial story like Heart of Darkness, turning it around, and it's the river that floods from Africa outwards and destroys the tube.
Hier geht es letztendlich um eine neue Form des Kolonialismus. Der alte Kolonialismus, den konnte man bei Konrad nachlesen, wie im Herz der Finsternis. Aber jetzt ist es ja vielleicht so, dass von Afrika die Flüsse fließen, die die Kabel zerstören. Und ja, um was ist dann das Risiko? Um was geht es dann eigentlich? Was könnten wir verlieren? Und wer besitzt uns letztendlich? Das sind die Fragen. Wem gehören wir?
What it is and how we are owned, especially these days.
Lassen Sie uns noch einen Moment bei Joseph Conrad bleiben, Herr Mr. McCann, weil diese Novelle Herz der Finsternis, sie wird im Roman sozusagen über Bande angespielt, nämlich durch den Film Apocalypse Now, der für den Schriftsteller ganz wichtig ist. Vor allem die Anfangsszene, in der Willard alias Martin Sheen im Hotelzimmer in Saigon sich betrinkt, einen Spiegel zerschlägt und aus dem Off kommt die Stimme: Ich wollte einen Auftrag, danach wollte ich nie wieder einen. Sie machen das ganz stark, beschreiben die Szene ausführlich im Roman. Was bedeutet sie für den Erzähler oder auch Ihnen persönlich?
I think for a long time we've been talking about loneliness.
Nun, lange Zeit erschien ja Einsamkeit oder auch ein gewisses Isoliertsein als etwas Typisches so für das 20. Jahrhundert. Und jetzt plötzlich im 21. Jahrhundert nach Corona, ja, fühlen sich sehr viele Menschen plötzlich einsam, irgendwo auch isoliert. Und da gibt es eben zwei große Gegensätze. Auf der einen Seite sind wir wahnsinnig verbunden durch alles. Auf der anderen Seite sind wir eben auch gerade nicht verbunden. Das, was uns da verbindet, diese Technik, die hat etwas sehr Gutes, aber sie hat auch so ein zerstörerisches Potenzial. Und in diesem Widerspruch muss man versuchen, irgendwie klarzukommen, weil niemand kann gleichzeitig zwei Enden halten. Und darin liegt die Krux.
The thing about contemporary reality, contemporary politics, is that nobody holds two things at the exact same time. And that is the crux of the problem.
Wir dürfen ab jetzt nicht mehr viel von der Handlung verraten. In Twist, es wird sehr dramatisch, aber allein so die Suche nach dem gebrochenen Kabel, das Bergen, die Reparatur, das ist so detail- und kenntnisreich geschildert. Es ist ein Drama eigentlich im Kleinen. Und aber auch Ihre Beschreibung so auf See, des Meeres, der Wellen, des Lichts, der Farbe von Himmel und Wasser, die ganze Atmosphäre, alles wirkt, als hätten Sie eine solche Schiffsfahrt selbst mitgemacht. War es so?
I went out for a short time on a ship in South Africa.
Nun, ich war auf eine kurze Zeit, als ich in Südafrika war, auch auf einem Schiff, aber größtenteils ist es da wirklich meine Fantasie, die ich angeregt habe, obwohl ich wie immer sehr, sehr viel recherchiert habe. Also ich habe mich wirklich mit Leuten unterhalten, die mit diesen Kabeln arbeiten, die sie zusammenführen. Ich habe mit Kapitänen gesprochen, sogar mit den Köchen, die auf diesen Schiffen das Essen zubereiten. Ich bin viel durch Südafrika gereist, auch durch Afrika gereist, und ich musste auch, weil in meinem Buch die Hauptfiguren Iren sind, musste ich auch wieder in meine Heimat zurück, nach Irland, obwohl ich ja in New York lebe. Also auch da musste ich meine Fantasie wieder neu anstrengen. Und die Welt erscheint uns immer so klein heutzutage. Man hat das Gefühl, man kann so schnell überall sein. Der einzige Ort, wo wir nicht hinkommen, das ist der Meeresgrund. Kein Mensch war so tief auf dem Meeresgrund. Und es ist schon irgendwo verrückt, wenn wir jetzt unsere Stimmen hier hören und unsere Stimmen gleichzeitig eben durch die Kabel auf dem Meer transportiert werden, dann sind die Stimmen zwar da unten, aber wir Menschen kommen dort nicht hin. Das ist irgendwo das Verrückte.
Your voice and my voice right now, this minute, going to a place that no human has ever been before. Extraordinary.
Sie haben extra richtig tauchen gelernt, liest man, um das richtige Feeling dafür zu bekommen, wie es ist, tief da unten, deep down.
I don't know.
Ich weiß es nicht. Also man hat mir gesagt, ich sei der schlimmste Taucher. Und das sage ich jetzt nicht nur einfach so. Ich habe es wirklich versucht. Sowohl in Südafrika wie auch in den USA hat man mir gesagt, ich sei der schlimmste Taucher überhaupt.
In both places, they told me that I was the worst diver possible. But you know what? I can do things like I wrote about Philippe Petit walking a tightrope.
Aber wissen Sie was? Das macht nichts. Ich habe wenigstens eine starke Fantasie. Also ich kann mich in Philippe Petit hineinversetzen, wenn er über ein Seil balanciert. Ich habe mich in die Haut von Rudolf Nureyev versetzt. Also das sind Dinge, die ich kann. Und meine Vorstellungskraft ist darin dann sehr, sehr mächtig. Ich glaube schon zu wissen, dass das etwas Wunderschönes ist, zu tauchen. Also mental habe ich das total verstanden, auch wenn es mir körperlich nicht vergönnt war, selber zu tauchen.
But I had all sorts of mental, imaginative access to it.
Es ließ sich jedenfalls, als ob Sie ein toller Taucher gewesen wären, Mr. McCann. Im Nachwort danken Sie dann allen Crews, allen Mann- und Frauenschaften in den Verlagen, Experten und Freundeskreisen rund um die Welt, auf allen Gangways und Decks. Sie sind ein richtiger Seemann geworden anscheinend. Und an einer Stelle sagt Conways Frau, wissen Sie, wenn der Ozean eine Bank wäre, hätten Sie ihn längst gerettet. Und Ihr Roman ist so auch eine Hommage an die Schönheit des Meeres geworden und auch ein Plädoyer für seine Rettung, nicht wahr?
I think so. I mean, if the ocean were a bank, they absolutely would have saved. If the
ja, wäre der Ozean eine Bank, hätten wir ihn längst gerettet. Wäre das Klima eine Bank, hätten wir es längst gerettet. Wir hätten es zumindest sehr viel stärker versucht. Aber ich weiß auch, dass ich in gewisser Weise Optimist bleiben muss, trotz all der Dinge um uns herum, all dieser Düsternis, die uns umgibt. Und ich will trotzdem ein Optimist bleiben. Und ich finde auch als Autor ist es meine Aufgabe, vielleicht mich der Dunkelheit zu nähern, sie vielleicht auch zu fassen, sie in die Hand zu nehmen, aber dann eben auch zuzulassen, dass es den Kampf zwischen dem Licht und dem Dunkel gibt und dass es dann eben möglich ist, dass so ein kleiner Lichtstrahl eben die Dunkelheit auch zerteilt. Daran muss ich einfach glauben.
Ultimately, I believe in a little light that will pierce the darkness, and that's what I have to believe.
Dankeschön für diesen Wellengang, Mr. McCann, und für Ihren Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Thank you for the conversation.
Thank you so much.
Und Twist, der neue Roman von Colin McCann, ist jetzt auf Deutsch bei Rowohlt erschienen, in der Übersetzung von Thomas Überhoff. 416 Seiten kosten 26 Euro. Und unser Gespräch mit Colin McCann hat Jörg Taschmann übersetzt. Vielen Dank auch ihm.
Straßenkritik.
Ich bin Luis Löchel und ich lese Unlearn Patriarchy. Das ist ein Sammelband, in dem verschiedene Personen zu unterschiedlichsten Gesellschaftssparten und Verhaltensweisen klar darlegen, wie das Patriarchat unser Verhalten beeinflusst und auch ungeschriebene Regeln aufzeigen, die dabei helfen können, eben sich neu zu verhalten und nicht weiter gewisse Menschen zu marginalisieren und eben alle zu inkludieren. Und ich kann das Buch sehr empfehlen und es regt unglaublich viel zum Nachdenken an und ich denke, es kann alle zu besseren Menschen machen. Also ich finde es gut.
Am herrlichen Starnberger See treffen wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker oder haben sie getroffen, die Woche ist ja rum. Auch Luis Löchel hat mitgemacht und empfiehlt uns dieses Sachbuch mit dem englischen Titel Unlearn Patriarchy. Das ist ja ziemlich schwer auszusprechen, also das Patriarchat verlernen. Der Sammelband ist bei Ullstein erschienen, hat 320 Seiten für knapp 15 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir auf die jüngste Tat eines literarischen Wunderkinds, eigentlich das Wunderkind der letzten Jahrzehnte, Helene Hegemann. Mit 16 gewann sie ihren ersten Preis für einen eigenen Film, 2008 war das. Zwei Jahre später kam ihr erster Roman, Axolotl Roadkill, das Buch schlug bombenmäßig ein, auch international, und ab da war sie ein Star. Und dann hat sie konsequent künstlerisch weitergemacht, als Autorin, als Regisseurin für Film, Theater, Oper sogar. Jetzt hören wir wieder von der Schriftstellerin. Neuer Roman ist seit gestern im Handel, Striker heißt er. Und im Studio ist unsere Kritikerin Maike Vessmann. Guten Tag.
Guten Tag.
Es ist nunmehr schon der vierte Roman von Helene Hegemann. 33 ist sie inzwischen. Für mich schwebt sie aber irgendwie immer noch so in dieser wilde Jugendaura. Ist das noch so im Buch oder anders geworden? Striker, der Titel, der klingt ja knallig, schnell, schnörkellos.
Ja, der ist knallig, der Titel, und er bezieht sich auf einen Graffiti-Künstler, den es auch wirklich gibt, aber der nennt sich Der heißt in Wirklichkeit anders. Er heißt Mr. Paradox Paradise. Das erwähnt sie zum Schluss, aber das ist nicht so wesentlich, sondern wie Sie sagten, diese geradlinige Erzählweise und vor allem das mit diesem Graffiti ist was vorgegeben, praktisch wie die ganze spielt in Berlin, wie die ganze Stadt voll Zeichen ist, die bedeutungsvoll sind oder eben auch nicht. Spiritual Letters heißt das im Original bei dem Mr. Paradox Paradise. Und es beginnt damit, dass die Heldin, die ist 27, die wohnt in der Dachgeschosswohnung auf der Kreuzberger Seite an der Oberbaumbrücke, eines Morgens aufwacht und normalerweise sieht sie auf diese graue Brandmauer, denkt immer, das ist der Himmel, aber nein, es ist ja die Brandmauer. Und da sieht sie eben neue Zeichen und denkt zunächst, wollen die mir was sagen, sind die speziell für mich? Und natürlich weiß sie, dass sie nichts für sie sind, aber der ganze Roman arbeitet eben damit mit paranoiden Elementen. Man denkt manchmal an Thomas Pynchon und Paranoia als Stilmittel. Und es passiert so allerlei in diese Richtung.
Aber genau, wollte ich gerade fragen, also welche Geschichte entwickelt sie dann aus diesem Motiv, dieser rätselhaften Zeichen?
Ja, die N ist offenbar sehr angstgetrieben. Sie macht Kampfsport.
Die hat keinen Namen, ne? N heißt sie.
Die heißt wirklich nur N, auch nicht N Punkt, sondern nur N. Nobody könnte man denken, niemand, nichts oder sowas. Mhm. Das wäre irgendwie naheliegend. Sie macht Kampfsport und trainiert und unterrichtet auch Kampfsport. Und das ist eigentlich das Einzige, was sie stabilisiert. Und eines Tages kommt eine Obdachlose in ihre, sitzt vor ihrer Tür und fängt da an zu campen und es beunruhigt sie, zu kampieren. Und das beunruhigt sie wahnsinnig. Und tatsächlich entsteht dann zwischen den beiden Verhältnis. Sie möchte bei ihr duschen, sie möchte bei ihr auf Toilette gehen. Und natürlich macht sie das zunächst auch, ja, weil sie ein anständiger Mensch ist. Fühlt sich aber selbstverständlich trotzdem davon bedroht. Und die ganze Szenerie an der Oberbaumbrücke, sozusagen das Partyvolk, das am Wochenende dort lärmt und wummert und praktisch in ihrer Wohnung fast präsent ist. Die Obdachlosen, die darum kreisen, spielt eine große Rolle. Und eben die Strecke, die U3, die berühmte U-Bahn-Linie in Berlin, die Friedrichshain-Kreuzberg mit Zehlendorf verbindet. Mhm.
Und dieser Striker, das wird gar nicht aufgelöst, wer das dann ist, der die rätselhaften Zeichen vielleicht macht oder so?
Also das wird im Roman nicht aufgelöst, sondern es wird eben so mit diesem Element, wie man es aus der Paranoia kennt, dass nicht klar ist, ob das an dich gerichtet ist oder nicht. Und im Prinzip beschreibt dieser Roman ja praktisch die Angstsituation, das Bedrohungsszenario, in dem wir zurzeit leben. Also es ist ein sehr düsterer, kraftvoller Berlin-Roman, aber eben auch ein Roman über die Gegenwart, dieses wir wachen morgens auf, lesen irgendwas und denken, um Himmels Willen, was macht das mit meinem Leben? Ja. Mhm. Und dafür findet sie einfach eine sehr gute Form. Sie erzählt es relativ nah an der Person, also mit erlebter Rede, sodass man den Eindruck hat, sie kann tatsächlich so auf eine verschattete Weise erzählen. Also man meint praktisch diesen Schatten an der Figur zu spüren. Und gleichzeitig ist es ein absolut realistischer Roman, der...
Ich mochte immer, Frau Festmann, immer so diesen Stil, diesen Modus ihrer Prosa, eigentlich dieser Realismus. Aber wenn ich genau sagen müsste, was in den Romanen geschieht, ne, die Handlung, wohin sie führt, wie es ausgeht, dann komme ich echt in Schwierigkeiten. Aber was mir immer präsent ist, ist diese Atmosphäre von ihr, weil sie haben es schön gesagt, das Verschattete eigentlich. Ne? Also in ein paar Monaten werde ich vielleicht auch von dieser Atmosphäre eher reden als von der Story.
Das ist, glaube ich, schon der Fall. Also, dass man diese Bedrohungsatmosphäre total verinnerlicht an diesem Roman. Und das andere ist schon auch der Kampfsport. Also, sie beschreibt sehr, sehr viel über den Kampfsport. Also, Mixed Martial Arts ist ja wirklich, dass sie offenbar macht, ja, ein sehr radikaler Kampfsport, bei dem man den Gegner treten darf. Und es steht ein Wettkampf bevor, auf den sie zuarbeitet. In 7 Wochen soll der sein. Und wir können vermuten, dass sie den vielleicht gar nicht antritt, weil es wird praktisch kalendarisch heruntergezählt und am Ende endet es im Leeren an Weihnachten und der Kampf hat noch nicht stattgefunden. Ein Versuch, aus diesen Zeichen herauszukommen und ja, es ist einfach eine tolle Art, das mit allen literarischen Mitteln unsere Gegenwart zu beschreiben.
Apropos Kampfsport, da habe ich eben wirklich was Witziges gelesen. Auf der Amazon-Seite rangiert das Buch, obwohl es gerade einen Tag draußen ist, schon auf Rang 64, nämlich in der Sparte Kampfsport und Selbstverteidigung. Da muss ich blitzschnell was rumgesprochen haben.
Genau.
Dankeschön, Maike Festmann über Striker, den neuen Roman von Helene Hegemann, jetzt bei Kiepenheuer und Witsch erschienen mit 192 Seiten für 23 Euro. Mehr zum Buch, zur Autorin finden Sie wie gewohnt auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Neue Krimis.
Es ist Freitag, Wochenende, hoch die Hände und vielleicht ab aufs Sofa mit einem weiteren Titel, jetzt aus unserer monatlichen Krimi-Bestenliste. Heute ist es ein Roman aus Argentinien vom Autor Nicolas Ferraro, der mehrere Krimis schon geschrieben hat und schöne Erfolge in seiner Heimat damit feiert. Seinen jüngsten Roman Ambar, den gibt es jetzt auch auf Deutsch und unser Kritiker Thomas Wörtche war schwer begeistert.
Neue Krimis.
Ambar ist ein 15-jähriges Mädchen. Sie ist unterwegs mit ihrem Vater, der heißt Victor Mondragon, und die ziehen durch das ländliche Argentinien. Und Vater Victor Mondragon, der ist Gangster. Und seine Tätigkeitsfelder sind so Diebstahl, bewaffneter Raubüberfall, Drogenhandel, was so anfällt. Und seit ihrer Kindheit schleppt er Ambar mit sich rum. Die ist eine Komplizin, die muss Wache stehen, die muss aufpassen, die kann wunderbar Schusswunden versorgen, sie kann sich verstellen, also ihre kriminellen Fähigkeiten sind schon sehr erheblich. Diese Gegend, in der sich die rumtreiben, da in Nordargentinien, also irgendwo zwischen Paraguay, Brasilien und Argentinien, das ist keine Idylle. Es ist gewaltaffin, es liegt in der Luft. Und so zieht Ambar mit ihrem Vater von Ort zu Ort, sie kann nirgends Wurzeln schlagen. Sie müssen in schäbigen Puffs manchmal übernachten. Sie hat keine Freunde, sie hat keine Bildung, sie hat keine Ruhe. Und alles wird noch viel schlimmer, als eines Tages Mondragons bester Kumpel erschossen wird und es beginnt eine Jagd. Und dann passiert noch das, was gar nicht passieren kann. Zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt sie sich. So gesehen ist Ambar so eine wunderbare kleine Novella Negra. Und zwar sehr bemerkenswert im argentinischen Kontext. Die argentinische Kriminalliteratur leidet unter zwei schweren Bürden. Das ist einmal Jorge Luis Borges mit seinem ironischen Meta-Kriminalroman. Und dann gibt es noch die Tradition der Generalsromane. Das heißt also die Romane, die sich immer wieder mit der Militärdiktatur beschäftigen, auch heute noch. Hier ist das alles ein bisschen anders in dem Buch. Die Schauplätze werden so im Sinne von nordamerikanischen Country Noirs inszeniert. Und ja, es gibt vielleicht noch so Echos auf die argentinische Tradition der Gaucho-Romane, aber das ist schon sehr dünn und sehr schwach. Insofern ist Ambar eine ziemlich perfekt gelungene Mischung aus Coming-of-Age-Roman und ein Manifest der Selbstermächtigung, weil nämlich Ambar verkündet, ich bin Ambar und was das bedeutet, entscheide ich allein. Und solche Töne gab es bis jetzt im argentinischen Kriminalroman nicht, auch nicht die Perspektive eines Mädchens in dieser Mucho-Macho-Literatur, in diesem Mucho-Macho-Setting. Und diese Frauen können eigentlich nichts anderes tun, als sich auch mit Gewalt durchzusetzen. Und insofern ist dieser Roman wirklich ein richtiges kleines Juwel.
Ambar, der Roman von Nicolas Ferraro, auf Deutsch erschienen im Pendragon Verlag, übersetzt von Kirsten Brandt, 312 Seiten, kosten 12 Euro. Und jetzt neu auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste. Komplett finden Sie sie im Netz auf unserer Website. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen oder auch spezielle Krimi-Fragen haben, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.